Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich möchte jetzt, bevor ich in die Folge einsteige, erstmal vielen von euch danken. Ich kann euch jetzt nicht alle namentlich erwähnen, aber danken dafür, dass ihr mir immer wieder dieses positive Feedback gebt. Also hier auf meinem Schreibtisch liegen irgendwelche Bücher, römische Geschichte für Kinder beispielsweise, was mir jemand geschickt hat, weil er davon ausgeht, dass ich da Spaß dran hätte, das mal mit meinem Sohn durchzublättern, was tatsächlich der Fall ist. The World Entire, A True Story of an Extraordinary World War II Rescue. Das ist hier irgendwie ein Weltkriegsbuch angelehnt an diese ganzen Stories, die ich da immer auf Instagram teile, weil ich mit meinem Sohn ja jetzt in der Normandie gewesen bin und wir waren jetzt auch die U-Boot-Bunker bei Bordeaux und nördlich von Bordeaux anschauen. Das hat also auch jemand ganz gezielt analysiert und mir daraufhin ein Geschenk gemacht. Ich bekomme über LinkedIn jede Menge Zuschriften von Leuten, die mir sagen, Philipp, ich fühle mich durch deine Folgen immer wieder so ein bisschen provoziert und gleichzeitig erwischt, weil ich dann immer wieder denke, boah, der Mensch, der sieht das so klar. Und ich sehe das seit vielen Jahren so falsch und letztlich sind die Lösungsansätze so einfach und es ist immer so hilfreich, da einfach von dir nochmal geteasert zu werden, da doch nochmal die eigene Strategie in Frage zu stellen und vieles, vieles mehr. Also ich habe hier auch von jemandem eine Mail bekommen, die kann ich vielleicht mal gerade ansatzweise vorlesen. Hallo Philipp, keine Sorge, ich will dich weder bestechen noch zum Grillen einladen oder Reichweite brauche ich auch nicht. Ich höre einfach wirklich gerne deinen Business Turbo Podcast und freue mich auf jede neue Folge. Der Screenshot, der mir beigelegt wurde, dokumentiert, dass hier 3571 Minuten lang mein Podcast gehört wurde, was letztlich einfach ein sehr loyales Zuhörerverhalten zeigt. Martina, an dieser Stelle Shoutout an dich. Aber das ist einfach nur einmal vielleicht der Beweis, dass es irgendwie Sinn macht, einen Podcast an den Start zu bringen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch ein gewisser Ansporn für mich, weiter in der Produktion zu bleiben, weil so eine Folge ist ja auch irgendwo mit Arbeit verbunden. Ich muss Zeit investieren, ich muss mir ein Thema überlegen. Und das mache ich aber tatsächlich immer wieder auch gerne, weil ich auf der einen Seite natürlich gerne auch mal zusammenfasse, was ich so im Alltag erlebe. Auf der anderen Seite freue ich mich immer über dieses Feedback. Deshalb, wenn ihr Fragen habt, Feedback habt, einfach über LinkedIn gerne schreiben. Das sehe ich alles persönlich. Das geht da nicht unter. E-Mails an office@ werden teilweise von dem Team vorgefiltert und das ist dann einfach nicht immer auch auf meinem Schreibtisch und das wäre dann schade, wenn ihr euch extra die Zeit nehmt, um mir was Persönliches zu schreiben. So, wollen wir mal in dieser Folge über das Thema Vertrieb sprechen, einfach zur Abwechslung. Kleiner Spaß, weil wir das ja doch immer wieder häufiger tun, aber ich bin immer wieder überrascht, weil was ich ja erlebe, ist das, was ihr vermutlich auch erlebt, wenn ihr da mit euren Kunden sprecht. Da gibt es Menschen, die stehen vor einem Problem, wo du denkst, aber das ist doch so klar, wie man das lösen könnte. Das müsste doch jemand auch tendenziell so langsam alleine hinbekommen. Da müsste es doch auch genug Hilfestellung an verschiedenen Stellen gegeben haben, dass jemand in der Lage wäre, es selber umzusetzen. Aber es gelingt dann dem einen oder anderen doch nicht. Und das ist völlig legitim. Ich möchte uns alle nur wieder daran erinnern, dass wir manchmal einfach die Dinge, die uns leicht fallen, als selbstverständlich betrachten. Und das führt ja bei vielen von euch dazu, dass ihr deshalb auch einfach Beratungsleistungen verschenkt, weil ihr denkt, aber das ist doch irgendwie selbstverständlich, das kann man gar nicht fakturieren, das muss man doch so durchreichen, das gehört doch irgendwie dazu, das ist doch Kundenservice oder ihr findet andere Arbeitsbegriffe dafür, einfach sinnlos Arbeitszeit zu verschwenden. Aber tatsächlich ist ja genau das, was euch auszeichnet, eben diese Fähigkeit, ein Problem ganz präzise zu erfassen und dann in kurzen Worten vielleicht Lösungen zu skizzieren, die dann auch Realität werden können, wenn man euch damit beauftragt. Und das ist ja tatsächlich dann doch ein Wert. Es ist ja so, dass wir teilweise hier in so einer gesellschaftlichen Struktur aufwachsen, wo uns harte Arbeit als Wert vermittelt wird. Am Ende glaube ich aber, dass sich der Markt immer mehr in Richtung Ergebnis weiterentwickelt. Das heißt, am Ende zählt nur noch das Ergebnis. Wie lange du wirklich gebraucht hast, um dieses Ergebnis herbeizuführen, ist doch irrelevant. Gerade in Zeiten von KI muss man da ja sowieso neu denken, weil die Erstellung von Ergebnissen wird ja einfach in Zukunft rasend schnell vonstatten gehen und an verschiedenen Stellen tatsächlich auch von vielen selbst erledigt werden können, aber von vielen eben auch nicht. Und wenn du jetzt über KI-Tools beispielsweise verfügst, die in der Lage sind, innerhalb von kürzester Zeit ein Ergebnis zu produzieren, was das Problem von einem anderen tatsächlich löst, dann ist es doch immer noch fair, da ein hohes Preisschild dran zu machen, auch wenn es für dich einfach war, weil die Person war ja erkennbar nicht in der Lage, es selber hinzubringen und das ist ja nun mal dann einfach die Leistung. Am Ende ist es doch in anderen Bereichen auch nicht anders. Wenn du jetzt beispielsweise große Schmerzen hast und ein Arzt gibt dir eine gezielte Spritze mit Morphium oder irgendwelchen anderen Barbituraten, dann hast du ja im Endeffekt einfach sofort eine Lösung von diesem Problem. Das heißt, dir ist direkt geholfen und dass das jetzt nicht lange gedauert hat, ist ja jetzt für dich nicht nachteilig. es hätte ja jetzt auch keinen Vorteil gehabt, wenn der Arzt jetzt erst 2 Stunden im Labor irgendwas zusammengerührt hätte, irgendwas ausprobiert hätte, 13 Spritzen gesetzt hätte und dann erst bei der 13. Erfolg gehabt hätte. Dann hättest du ja nicht mehr bezahlt, weil du sagst, boah, der hat aber sich richtig reingehangen, sondern am Ende dich vielleicht geärgert, dass so lange gedauert hat. Und deshalb muss man einfach mal diese Leistungserstellung vom Ergebnis entkoppeln und den Wert seines Angebots nur am Wert des Ergebnisses bemessen und das dann auch so kommunizieren, dann kann man natürlich auch so Flatrate-Pakete und andere Pauschalleistungen besser vermarkten und leichter aus dieser Diskussion aussteigen. Wie lange dauert das denn? Wie wollen Sie das denn lösen? Wie viel Zeit wird das kosten? Weil das dann plötzlich irrelevant ist. Da muss man nur noch fragen, wollen Sie das Ergebnis oder nicht? Und dann muss man einfach nur noch gucken, wird das Ergebnis zuverlässig geliefert oder eben auch nicht. Wenn es nicht passt, musst du natürlich nachbessern. Aber wenn es passt, ist es doch auch egal, wenn es schnell gegangen ist. Dann kannst du trotzdem deinen Preis fakturieren. Wobei ich dir trotzdem empfehlen würde, mit Anzahlungen und Vorkasse im Allgemeinen zu arbeiten, weil der ein oder andere im Vorfeld einer Auftragserteilung da immer klar suggeriert, ja, gar kein Thema, ich zahle auf jeden Fall. Wenn es dann aber schnell geht, entstehen plötzlich Zweifel, ob man nicht vielleicht zu viel verhandelt hat und zu viel bezahlen würde, und dann hast du so eine lästige Diskussion, die jeder von euch, der mit Flatrate und Pauschalangeboten unterwegs ist, schon mal erlebt haben dürfte, und das muss man einfach vermeiden. Wenn vorher schon bezahlt ist, dann ist es halt einfach auch erledigt, dann gibt es ja auch nichts mehr zu diskutieren und dann kann man ja auch einfach schneller sich wieder auf den nächsten Auftrag konzentrieren oder aufs Tschüss sagen und dann einfach im Kontakt bleiben, weil vielleicht kommt der nächste Auftrag ja auch erst in einigen Jahren. So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Vertrieb. Also ich hatte jetzt gerade wieder mit jemandem ein Gespräch. Die Person ist tatsächlich hochbegabt, ist also tatsächlich in der Lage, sehr schnell Dinge zu analysieren, zu begreifen, dann auch daraus Lösungsschritte auf den Weg zu bringen, hat mich aber ganz offen kontaktiert und gesagt, Philipp, ich habe ja jetzt schon mehrfach Berührungspunkte mit dir in der Vergangenheit gehabt. Wir haben eine Engpassanalyse zusammen gemacht, die hat mir die Augen geöffnet. Das hat mich in die Lage versetzt, einfach mal in eigener Regie einige gravierende Änderungen in meinem Unternehmen umzusetzen. Die haben jetzt auch irgendwie alle gefruchtet. Jetzt haben wir die Organisationsabläufe optimiert, jetzt haben wir die Führungsstrukturen optimiert. Jetzt haben wir die Mitarbeiter untereinander besser aufeinander eingegroovt, sodass auch das Zusammenarbeiten einfacher geworden ist. Aber jetzt haben wir tatsächlich immer noch das Problem, dass uns die Akquise von Neukunden nicht wirklich gelingt. Hier und da entsteht immer mal eine Empfehlung aus dem Bestandskundenumfeld. Hier und da verirrt sich mal auch einer auf unsere Webseite. Da wir selber auch an solchen öffentlichen Veranstaltungen bei uns in der Region teilnehmen, treffen wir auch mal immer wieder auf Leute, die dann signalisieren, ach ja, sie hätten Interesse an der Zusammenarbeit, aber so einen richtigen strategischen Prozess haben wir nicht. Das heißt, wir haben überhaupt keinen Plan, wie sich die Firma in der nächsten Zeit entwickelt. Wir haben mal mehr Erfolg, mal weniger Erfolg. Wir haben Schwierigkeiten daraus resultieren, natürlich auch mit der Personalplanung, weil wir gar nicht wissen, wann brauchen wir welche Leute. Und da würden wir jetzt einfach gerne professionelle Unterstützung haben. Und in dem Sinne haben wir uns dann auf eine Zusammenarbeit verständigt. Worauf ich aber hinaus will, war, ich habe der Person eigentlich, bevor sie den Coaching-Vertrag mit uns unterschrieben hat, konkret erläutert, was es alles zu tun gilt. Weil aus meiner Sicht ist das kein Geheimnis. Du musst einfach verschiedene Touchpoints im Internet aufbauen. Du musst dafür sorgen, dass du sichtbar bist. Du musst dich fragen, möchtest du über organische Inhalte Sichtbarkeit erlangen oder möchtest du vielleicht über bezahlte Kampagnen Sichtbarkeit erlangen? Du musst dir vielleicht auch die Frage stellen, willst du das beides nicht miteinander kombinieren? Aber dann musst du im nachgelagerten Schritt natürlich auch überlegen, was nützt dir Aufmerksamkeit, die du nicht lenken kannst? Das heißt, du musst dir Gedanken über irgendwelche Ziele machen. Da spreche ich jetzt vielleicht über eine Landingpage, da spreche ich über einen Leadmagneten, da spreche ich über eine E-Mail-Liste, da spreche ich über ein Erstgespräch, wo man ja einfach ein Termin- und Kalendertool anbieten könnte. Da spreche ich aber ja vielleicht auch über ein Webinar. Und diese ganzen Mechanismen musst du dir ja einfach mal überlegen und dann auch einfach prüfen, welche davon würden für dein Businessmodell tatsächlich Sinn machen, welche nicht. Und dann aber gleichzeitig auch prüfen, welche würden dir liegen und welche nicht. Also ich kann ja erkennbar ohne Punkt und Komma sprechen. Ich brauche mich da jetzt auch nicht so wirklich drauf vorbereiten. Ich kann trotzdem irgendwie zusammenhängend ein paar brauchbare Sätze raushauen. Aber der ein oder andere ist da ja nicht ganz so stark. Der ist eher so technisch versiert. Der hat eine hohe Expertise bei bestimmten Problemlösungsszenarien. Aber auf der kommunikativen Ebene hapert es dann eventuell ein bisschen. Und dann ist ja so eine Person vielleicht auch nicht die beste, um da irgendwie so ein Webinar durchzuführen, weil bis jemand von deiner Expertise überzeugt ist, muss er ja erstmal menschlich von dir überzeugt werden. Und das ist ja nun mal einfach ein kommunikativer Prozess. Und im Zwischenmenschlichen, also zum Beispiel, wenn du mit jemandem persönlich am Tisch sitzt und Menschen persönlich begegnest, ist das aus meiner Sicht immer noch mal einfacher als über so einen digitalen Kanal, weil du hast natürlich auf der einen Seite eine gewisse Verzerrung, was die Optik angeht, weil die Auflösung teilweise ja nicht ideal ist durch die verschiedenen Videotechnologien, die da zum Einsatz kommen. Der Ton ist nicht so ganz 100% authentisch, immer auch ein bisschen, reduziert, was das Spektrum angeht. Das hat einfach technische Rahmenbedingungen. oder Grundlagen. Und das führt ja unterm Strich dann auch dazu, dass da nie diese Nähe entsteht, die entstehen würde, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt. Und deshalb kommt es dann auch auf viel mehr, ja, ich sag mal, diese Details an, die man so im Zwischenmenschlichen vielleicht gar nicht so merken würde oder die man wunderbar überspielen könnte. Oder man hätte auch einfach im persönlichen Gespräch so ein bisschen mehr, ja, Wirkung einfach durch diese, ja, weiß ich nicht, Gestik, Mimik, durch dieses Erlebtwerden im Raum. Manche Leute haben ja eine starke Ausstrahlung, starkes Charisma. Manche werden kaum wahrgenommen. All diese Facetten merkst du ja im persönlichen Gespräch viel stärker als in so einer Online-Kommunikation. Und deshalb, ein Webinar zum Beispiel funktioniert hervorragend, wenn du darüber dich vorstellen möchtest, vor allen Dingen in einer kalten Audience, also Leuten, die noch nie Berührungspunkte mit dir hatten. Aber es ist eben auch so, dass du da natürlich inhaltlich überzeugen musst. Du musst die Leute irgendwie bei Laune halten und du musst ja in der heutigen Zeit auch berücksichtigen, dass wenn jemand in einem Webinar drin ist, der im Normalfall an seinem Computer sitzt und wenn er am Computer sitzt, mehr als einen Bildschirm hat und wenn er dann mehr als einen Bildschirm hat, auf dem anderen Bildschirm die ganze Zeit E-Mails bearbeitet oder irgendwelche anderen Sachen macht und dir im Prinzip nur auf der Tonspur folgt. Deshalb musst du auch im Webinar bestimmte Dinge tun, um immer wieder denjenigen mental zurück in das Webinar zu holen und immer wieder auch aktiv einzubinden und immer wieder auch visuell zu catchen. Denn nur so kannst du ja sicherstellen, dass er die von dir präsentierten Informationen nicht nur, ich sag mal, hört, sondern auch wirklich verarbeitet und dann daraus resultieren vielleicht auch irgendwann eine Schlussfolgerung ableitet, die ja beispielsweise der Wunsch nach einer Kontaktaufnahme sein könnte. Das heißt also, so ein Webinar zu bauen ist gar nicht so einfach. Und auch wenn man das dann inhaltlich und visuell und so weiter gestemmt hat, bleibt ja immer noch die Challenge, wie kann ich das Ganze dann auch technisch so anbieten, dass ich das sauber präsentiert bekomme. Sauber präsentiert ist ja auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Auf der einen Seite, gutes Bild-Ton-Szenario ist uns allen klar. Dann brauchst du aber auch einen starken Sprecher oder eine starke Sprecherin, weil sonst funktioniert das auch nicht. Und dann musst du auf der anderen Seite aus meiner Sicht aber natürlich auch noch schauen, dass du in dem Webinar grundsätzlich einen guten Eindruck vermittelst. Denn stell dir mal vor, du machst ein Webinar und da ist nur eine einzige Person drin, die sich angemeldet hat. Das ist ja irgendwie ein etwas ungewöhnliches und vielleicht auch ein verunsichernderes Szenario. Das heißt, du fühlst dich unwohl, derjenige, der da als Gast drin ist, fühlt sich unwohl. Vielleicht bleibt er dann auch gar nicht bis zum Ende oder er bleibt aus Höflichkeit bis zum Ende, aber wird dann trotzdem nicht kaufen, weil er irgendwie denkt, also so cool kann ja dieser Lösungsansatz nicht sein, wenn ich der Einzige bin, der daran überhaupt nur Interesse gezeigt hat. Und von daher muss man auch hier darüber nachdenken, ob man beispielsweise hingeht und mit einer Softwarelösung arbeitet, die es zum Beispiel erlauben würde, ein Webinar anzubieten, wo die Teilnehmer des Webinars nicht sehen, wie viele Leute noch im Webinar drin sind. Weil tatsächlich wäre es ja dann kein Problem. Wenn keiner weiß, dass er alleine im Webinar ist und du der Einzige bist, der es weiß, musst du ja im Kopf einfach nur für dich klarkriegen, dass das eine super Chance ist, einfach mal die Präsentation des Webinars zu üben. Und dann könntest du ja den ganzen Vortrag problemlos durchziehen und die Person, die da drin ist, fühlt sich auch vielleicht perfekt von dir abgeholt, weil die gar nicht dadurch verunsichert wird, dass sie die einzige Person ist, weil sie nicht weiß, welche Person noch im Webinar ist oder ob überhaupt jemand da ist. Von daher gibt es natürlich da ein paar Punkte, die man berücksichtigen muss. Es ist natürlich aber auch beim Webinar zum Beispiel unklar, dass, wenn man das noch nie gemacht hat, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ist es eher morgens? Ist es eher nachmittags? Ist es eher ein Montag? Ist es eher ein Donnerstag? Ist es eher der Sonntag? Ist es eher von Vorteil, das Webinar länger zu machen oder kürzer zu machen? Und dann musst du dir natürlich auch über den Einladungsprozess Gedanken machen. Das heißt, du musst ja im Vorfeld einfach ein paar Daten erfassen. Du musst die Zugangsdaten übermitteln. Du musst den ganzen Anmeldeprozess stemmen. Und dann müsstest du dir ja vielleicht auch noch Gedanken darüber machen, wie dir die Daten vielleicht ins CRM-System überführen und dann mit dem Rest deiner Infrastruktur verknüpfst, damit man die auch nachher bearbeiten kann. Und dann musst du natürlich auch überlegen, ob du vielleicht hingehst und die Daten noch zusätzlich anreicherst, weil da gibt es ja entsprechende Tools. Da kannst du Datensätze mit anreichern, das heißt Handynummern ergänzen, Festnetznummern ergänzen, aktive Domains und echte Webseiten und LinkedIn-Profile ergänzen. Das macht dann halt hinten raus den Follow-up-Prozess einfacher und vielleicht auch die gezielte Ansprache der Leute, die im Webinar sind. Wenn du das dann alles beantwortet hast, bleibt ja beispielsweise auch nach hinten raus immer noch der Prozess Follow-up. Da bietet es sich ja vielleicht an, eine E-Mail-Sequenz aufzusetzen, um die Leute nochmal anzuschreiben, die im Webinar waren. Dann macht es natürlich auch Sinn, sich zu überlegen, schreibe ich diejenigen, die angemeldet waren, aber nicht gekommen sind, mit einer anderen E-Mail-Sequenz an. Dann macht es natürlich auch Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, ob man beispielsweise die Leute, die im Webinar drin waren, aber nicht bis zum Ende geblieben sind, nochmal anders anschreibt, als die, die bis zum Ende drin gewesen sind. Dann macht es natürlich auch Sinn zu überlegen, will ich die Leute nachtelefonieren? Wenn ich die nachtelefoniere, brauche ich irgendwo ein Skript. Dann brauche ich aber vielleicht auch ein System, um die gestellten Fragen und Informationen, die ich dann von den Teilnehmern sammle, in irgendeiner Form nachverarbeiten zu können, um die dann auch vertriebstechnisch auswerten zu können und eben zu nutzen, um einfach Abschlusschancen zu steigern und Angebote zu optimieren. Und dann muss ich mir natürlich auch überlegen, ob ich dann mit den Leuten beispielsweise auch über Social Media und andere Plattformen im Dialog bleibe, die in meine E-Mail-Liste aufnehme, um auch die, die jetzt noch nicht auf Anhieb den ersten Schritt auf dich zugemacht haben, im Loop zu halten und immer wieder an dich zu erinnern. Dann muss man aber auch hier natürlich gucken, ob man zwischendurch da nochmal individuelle Aspekte nutzt und vielleicht die Leute ganz gezielt teasert und nicht einfach nur in so einer Massenmail bespielt. Und dann musst du dir natürlich auch über all die anderen Sachen, die mit diesem ganzen Marketingprozess zusammenhängen, Gedanken machen. Und das gilt es eben einfach alles auszuarbeiten. Jetzt ist es so, alles das, was ich dir gerade geschildert habe, ist jetzt aus meiner Sicht keine Raketenwissenschaft. Diese ganzen To-Dos sind irgendwo bekannt. Und wahrscheinlich würde das sogar funktionieren, wenn man da irgendein KI-Tool fragt und sagt, bau mir mal eine perfekte Anleitung, wie ich ein Webinar aufsetzen kann. Nur, was nützt dir das dann? Diese KI wird dir zwar die Bausteine aufschlüsseln, aber wird dir das Doing für dich nicht erledigen können. Es wird die Verknüpfungen nicht herstellen, es wird dir nicht unbedingt helfen können, die richtigen Fragen für deine Zielgruppe und dein eigentliches Anliegen des Webinars zu formulieren. Es wird dir nicht helfen, deine Performance im Verkaufsgespräch zu optimieren. Es wird nicht analysieren können, ob deine Telefonate gut sind. Weil da sehe ich ja immer wieder, wenn wir hier unsere Cold-Calling-Workshops oder allgemein Akquise-Calling-Workshops anbieten, dass Leute, die das auch tatsächlich jeden Tag machen, nicht zwingend automatisch richtig gut machen. Also ich habe da jetzt gerade mit einer Firma einen Workshop gemacht, die sind einfach als komplette Firma zu mir gekommen, weil die mehrere Leute haben, die den ganzen Tag am Telefon Verkauf machen und die machen das auch schon auf einem sehr hohen Level und deren Erfolg, also deren Geschäftszahlen zeigen auch, dass das alles von Substanz untermauert ist und eben auch von Erfolg gekrönt. Aber trotzdem war der Chef also wirklich massiv beeindruckt von meiner Fähigkeit, da an verschiedenen Stellen nochmal nachzuschärfen, Formulierungen zu überarbeiten oder dann auch mal, während aktiv telefoniert wurde, sozusagen übers Zuflüstern, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken und dann plötzlich ganz andere Ergebnisse zu erzielen, als das im ersten Schritt zu erwarten gewesen ist. Der hat tatsächlich auch so eine Freude darüber entwickelt, dass er das dann auch in einem Podcast mit seiner Community geteilt hat. Das werde ich an anderer Stelle nochmal hier redistributen. Wir haben schon die Tondatei erhalten, werden die irgendwann cutten und einfach mal so ein paar O-Töne hier mit euch teilen. So wie wir auch gerade daran arbeiten, euch vielleicht mal so ein paar Einblicke in so ein paar Workshops zu geben, die wir ja immer filmen und daraus mal so ein paar Sequenzen hier im Podcast zu launchen, dass ihr da mal einen Eindruck kriegt, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir mal wirklich intensiv miteinander arbeiten und mal in so einem Workshop zusammensitzen. Aber letztlich ist es einfach so, diese Komplexität der einzelnen Bausteine im Vertrieb ist häufig eben damit oder dafür verantwortlich, dass viele Leute in dem Bereich nie wirklich gut werden, weil sie es eben auch nicht initial hinbekommen und keine Hilfestellung haben oder eben auch einfach dann, überhastet angehen. Weil wenn du überhastet alles gleichzeitig machst, dann wirst du eben auch keine guten Ergebnisse erzielen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass du da eine vernünftige Struktur dir überlegst, dass du angefangen von der nochmal notwendigen Definition deines Idealkunden für bestimmte Angebote, Hinweis an dieser Stelle, wenn du mehrere Angebote hast, hast du vielleicht auch mehrere Idealkunden, das musst du im Marketing berücksichtigen, aber da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, da will ich dich nur hier an der Stelle für sensibilisieren. Und da musst du dir natürlich überlegen, wie kann ich diesen Kunden über welchen Weg idealerweise kontaktieren, welche Inhalte muss ich dem liefern, wie detailliert muss ich den abholen. Wenn du dich dann auch noch mit der Persönlichkeitsstruktur auseinandersetzt und dann einfach auch weißt, was sind zum Beispiel so die dominierenden, Wesenszüge deines Idealkunden, dann weißt du natürlich auch, brauchst du viele Details oder musst du eher auf renditeorientierte Argumentation wechseln, musst du eher auf der menschlichen Ebene überzeugen, weil dem der persönliche Connect und die persönliche Verbindung zum Dienstleister extrem wichtig ist oder musst du eher unterhaltsam und entertaining rüberkommen, weil derjenige eben auch immer auf der Suche nach Spaß und Ablenkung ist. Das muss man ja auch alles in seinen Vertriebsprozess mit einfließen lassen und dann daraus die richtigen Formate ableiten. Darüber hinaus ist es eben aber auch so, dass du gucken musst, dass die Formate alle übereinander gelegt auch aufeinander einzahlen, weil wenn du jetzt zum Beispiel in der Sichtbarkeit, sei es jetzt auf LinkedIn, sei es auf Instagram, TikTok, YouTube, gibt es ja viele Möglichkeiten, bestimmte Botschaften raushaust, die sich aber zum Beispiel mit deinen organischen Postings oder mit deinen Werbeanzeigen gar nicht decken oder die eben auch im Widerspruch zu den Kernleistungen stehen, die bei euch auf der Webseite promotet werden, dann wirst du ja damit im Prinzip nicht erreichen, dass jemand näher an dich rangeführt wird, sondern dann wirst du eher erreichen, dass jemand maximal irritiert ist und gar nicht so ganz genau weiß, wofür stehst du denn jetzt wirklich im Business und wird sich dann vermutlich eher einen anderen Anbieter suchen, bei denen das einfach klar rüberkommt. Das ist immer auch das Problem, wenn man ein zu großes Produktportfolio hat, wenn man zu viele Sachen gleichzeitig anbietet, weil du musst halt einfach überlegen, dass ein Kunde selten mit dem kompletten Produktportfolio bei dir startet. Er wird immer gucken, dass er irgendwie so ein Startprodukt nutzen kann Und deshalb musst du ganz genau rausfinden, was ist das Produkt, mit dem man am einfachsten starten kann? Wie kann ich das maximal sichtbar und profitabel vermarkten? Wie kann ich dafür eine Menge Leads generieren und die schnell konvertieren? Und wie kann ich dann darüber einen Fuß in die Tür kriegen und dann nach hinten raus über Upsells und Cross-Sells mich beim Kunden im Unternehmen wie so eine Krake ausbreiten und einfach die Wertschöpfungskette größer machen? Um nach hinten raus dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden zu intensivieren. Aber wer direkt zu Beginn mit diesem All-In-Ansatz auf Kunden zugeht, wird im Normalfall den Kunden eher verschrecken und nicht zum Start motivieren, weil das dann für den Kunden einfach ein zu großes Commitment gegenüber einem unbekannten Dienstleister triggert. Und da geht der Kunde im Normalfall dann einfach auf Distanz und denkt sich, ah nee, komm, das ist mir erstmal im ersten Schritt zu unüberschaubar. Da kann ich nicht genau bewerten, ob das eine gute Idee ist. Und bevor er sich danach irrt, macht er erstmal gar nichts und vertagt die Entscheidung. Das heißt noch nicht mal, dass er zum Wettbewerb geht. Das kann auch passieren, dass er einfach gar nichts kauft. Deshalb, was vor allen Dingen wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn du Vertrieb mal als langfristige Schlüsselqualifikation in deinem Unternehmen etablieren möchtest, dass du an diese Multi-Touchpoint-Strategie denkst. Du musst wirklich an verschiedenen Stellen im Web auffindbar sein. Und auch wenn du jetzt persönlich vielleicht Instagram oder LinkedIn oder YouTube oder Facebook oder was auch immer favorisierst, ist das ja nicht zwingend der Maßstab. Was du evaluieren musst, ist beispielsweise dein Kunde auch auf diesen Kanälen aktiv? Und wenn deine Kunden aber andere Kanäle nutzen, auch vielleicht Kanäle nutzen, die du persönlich doof findest, dann musst du ja trotzdem den Shift machen und auch da präsent sein, wo sich dein Kunde Informationen beschafft. Ich habe jetzt gerade mit einer anderen Kundin ein sehr spannendes Gespräch gehabt. Wir haben uns deren Produktportfolio, deren Nachfragevolumen, deren Abverkaufszahlen, deren Erträge und so weiter alles angeschaut und in dem Zusammenhang festgestellt, dass ein Großteil ihrer Kunden eben überhaupt nicht Social Media affin ist. Und daraufhin war die Person jetzt auch nicht so ganz offen und sagte dann auch so, ja nee, auf Social Media da jetzt groß in die Sichtbarkeit zu gehen, macht ja gar keinen Sinn, von da kommen ja gar keine Kunden. Dann habe ich gesagt, ja, aber was wäre, wenn die nicht zu dir kommen, weil du da nicht sichtbar bist und dich nur die finden, die eben auf anderen Wegen Informationen über dich finden und deshalb getriggert werden, den Kontakt aufzunehmen? Was wäre, wenn du jetzt auf Social Media richtig sichtbar würdest und dann da mit einer gemeinsam von mir und dir entwickelten Kommunikationsstrategie wirklich schnell eine richtig coole Botschaft für die Zielgruppe formulierst, die immer mehr Leute auf dich aufmerksam macht, von denen manche sich vielleicht auch direkt an dich wenden, andere erst in einigen Monaten, aber wodurch wir einfach erreichen, dass wir dann zusätzlich einen Akquisekanal für dich aufbauen, der dann einfach die Leute abholt, die sich eben an den anderen Kanälen nicht orientieren, die vielleicht online affiner sind als die Kunden, die du bisher hast. Und das weiß ich dann ja immer sehr zu schätzen, dass gerade auch gestandene Unternehmer und Unternehmerinnen dann häufig, wenn sie mit mir zusammenarbeiten, nicht dieses Ego haben und dann mit mir stundenlang rumdiskutieren und dann Zeit darauf verwenden, mir zu erklären, warum ich da jetzt einen Denkfehler habe und warum alles, was in der Vergangenheit gemacht wurde, doch sinnvoll gewesen ist. Sondern einfach sagen, alles klar, das klingt interessant, lass uns das mal ausprobieren. Weil tatsächlich glaube ich, keiner von uns allen, inklusive mir, hat wirklich im Vorfeld einen hundertprozentigen Garant dafür, dass die nächste Aktion das gewünschte Ergebnis bringt. Aber wenn du nicht immer neue Dinge testest, dann reduzierst du ja die Chancen, den wirklichen Durchbruch zu finden. Es ist ja so, dass wenn du dir beispielsweise richtig große, erfolgreiche Unternehmen wie meinetwegen Amazon anguckst, dann feiern wir die natürlich für das, was sie richtig machen und für das, was da auch an Erfolgen erzielt wird. Und teilweise nutzt die Presse gerne so Rohrkrepierer, wie jetzt bei Amazon beispielsweise dieses Fire Phone, was ja einfach nicht funktioniert hat und versucht dann immer wieder die Leute, also diese Unternehmen auch so ein bisschen in schlechtes Licht zu rücken. Aber was ich an diesen Ansätzen brillant finde, ist, die testen einfach immer wieder neue Branchen und Nischen zu besetzen. Und wenn sie scheitern, beißen sie sich da nicht fest und sagen, wir pumpen noch weitere Millionen und Milliarden nachher da rein und werden irgendwie das doch schaffen, sondern sie sagen einfach, unsere Hypothese, wenn wir A machen, wird B passieren, war falsch. Deshalb, anstatt jetzt unser Ego da im Weg stehen zu lassen, nehmen wir uns einfach aus dem Spiel, ziehen uns hier einfach zurück und versuchen einfach mit einem anderen Testballon schneller bessere Ergebnisse zu erzielen. Und deshalb glaube ich, eine hohe Innovationskraft ist eben auch mit der Bereitschaft verbunden, sich selber gegenüber ehrlich zu sein, Fehler einzugestehen und mal den Kurs zu korrigieren. Und hier musst du nur darauf achten, wenn du mit Mitarbeitern zusammenarbeitest, dass du das dann eventuell auch an der einen oder anderen Stelle kommunizierst. Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem als Führungskraft, mal Mitarbeiter in einer Versammlung darüber zu informieren, dass man vor einigen Monaten aufgrund von A, B, C zu der Schlussfolgerung gekommen ist, dass D, E, F der richtige Weg wäre, man aber heute mit den neuen Erkenntnissen X, Y, Z eben nochmal die Sache betrachtet hat und deshalb rückwirkend einfach feststellen muss, dass der ursprünglich gedachte Plan eben so nicht funktioniert. Und dann ist es eben auch für die Leute nachvollziehbar, dass man da nicht wankelmütig ist und sprunghaft, sondern dass man permanent strategische Überlegungen entwickelt, testet und dann aber auch kritisch evaluiert und sich nicht einfach irgendwo festbeißt, sondern gegebenenfalls den Kurs auch einfach korrigiert, wenn sich herausstellt, dass es im Endeffekt vielleicht dann doch nicht die richtige Hypothese war. Und ich glaube, das zeichnet eben gute Unternehmer aus. Gute Unternehmer und Unternehmerinnen haben nicht immer Erfolg, aber sie halten nicht einfach unnötig lange an Dingen fest, die nicht funktionieren, sondern sie sind immer wieder bereit, sich selber in Frage zu stellen, und die richtig Erfolgreichen, das sogar mit externer Hilfe, weil sie einfach sagen, wenn ich alles wüsste, hätte ich ja diese Probleme nicht. Das heißt, wenn ich aber ein Problem jetzt schon eine ganze Zeit lang vor mir herschiebe, dann werde ich das ja erkennbar alleine nicht gelöst bekommen. Es ist ja nicht so, als wenn man sich da über ein Problem ärgert, dass man noch nicht versucht hat, es zu lösen, sondern man hat es häufig auf verschiedene Wege versucht und es hat einfach nicht geklappt. Und das jetzt einfach noch mehr zu versuchen und immer mehr Zeit zu investieren, halte ich persönlich einfach für dumm, weil die Zeit ist ja dann für immer weg. Es macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn, sich einzugestehen, dass man hier vielleicht eine Wissenslücke hat und diese Wissenslücke dann einfach mit Hilfe von externen Leuten zu schließen, um dann einfach schneller auf eine bessere Flughöhe zu kommen, um dann von den möglichen Erfolgen zu profitieren. Weil schlussendlich muss man doch sich eingestehen, wie du nachher reich geworden bist, ist doch egal. Ob das deine Idee war oder die Idee von jemand anders, spielt doch unterm Strich nachher keine Rolle, wenn du mit deiner Familie irgendwo am Strand sitzt und dein größtes Problem einfach nur die Sonnencreme ist, weil du einfach merkst, wenn man den ganzen Tag in der Sonne sitzt, muss man sich halt zwischendurch auch mal eincremen, und wenn man das öfter macht, ist die Tube halt irgendwann leer. Aber stell dir mal vor, das wäre irgendwann dein größtes Problem. Dann stellst du dir doch nicht dauernd die Frage, hätte ich das auch alleine geschafft? Wäre das anders auch möglich gewesen? Was wäre passiert, wenn ich noch 20 Jahre weiter an der ursprünglich nicht funktionierenden Strategie festgehalten hätte? Hätte es dann vielleicht nicht doch geklappt? So unsinnig, sich solche Gedanken zu machen. Stell dir doch lieber die Frage, was ist der kürzeste Weg zu meinem gewünschten Ergebnis? Und wer kann mir helfen, diesen Weg zu gehen? Und dann mach dich einfach auf den Weg. Nutz die Hilfe und einfach wie bei einem Auto. Steig ein, fahr ein Stück mit. Und wenn du dann irgendwann feststellst, du bist jetzt am Ziel oder du möchtest die Reise nicht weiter fortsetzen, steigst du einfach wieder aus. Aber die ganze Zeit da jetzt zu warten, in der Hoffnung, dass man auch anders irgendwie ans Ziel kommt, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und deshalb, jetzt habe ich in dieser Folge so eine größere Bandbreite besprochen. Punkt 1, erinnere dich bitte immer wieder daran. Wenn du denkst, es ist einfach, und es müsste doch jeder wissen, dann leite daraus nicht ab, und deshalb muss ich mein Wissen verschenken, weil das, was für dich einfach ist, ist für dich einfach, weil du dich jahrelang damit beschäftigt hast, weil du die Komplexität dekodieren konntest, weil du die modularen Zusammenhänge kapiert hast, weil du einfach oft schon Praxiserfahrungen in bestimmten Bereichen gesammelt hast und daraus eben in der Lage bist, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen und damit im Prinzip auch kurzfristig Lösungen herbeizuführen, die andere auch mit Monaten und Jahren eigenem Zeiteinsatz und eigenem Nachdenken niemals erreichen würden. Wenn das dir gelingt, dann ist das einfach nur ein Beweis dafür, dass du über eine Expertise verfügst, die man vermarkten kann. Deshalb tu das bitte auch. Verschenk nicht deine Expertise, verschenk nicht deine Beratungen, verschenk nicht deine Führungsfähigkeiten, die du Kunden anbieten kannst, um ihnen einfach den Weg zu ihrem Ergebnis zu ermöglichen. Der zweite Punkt ist, wenn du beispielsweise Kunden für dein Angebot gewinnen willst, erklären gerne ganz genau, was sie alles für Aufgaben lösen müssten. Gib ihnen die Chance, hinter die Kulissen zu gucken, und mach es nicht so geheimnisvoll. Wenn du sagst, wenn du mit mir zusammenarbeitest, wirst du über Nacht dünn, reich und erfolgreich, dann klingt das zwar schön, aber das wird niemand kaufen, weil es einfach zu abstrakt und zu unglaubwürdig klingt. Wenn du aber jemanden komplett aufschlüsselst, pass auf, wir würden das machen, das machen, das machen, das machen, das machen, dann kann die Person doch viel besser bewerten, was eigentlich für eine Wertigkeit in deinem Angebot verpackt ist. Und nehmen wir mal jetzt einfach so ein Szenario, was ich häufiger habe. Wenn ich Leuten anbiete, mit ihnen eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die auf der einen Seite mehr Sichtbarkeit bringt, auf der anderen Seite mehr Leads generiert und dann die Leads über Formate wie Erstgespräche, die wir mit Skript und so weiter stützen, oder Webinare, wo wir einfach mehr Kontrolle über den Präsentationsprozess haben, oder Leadmagneten und so weiter zu lenken, um daraus irgendwann zahlende Kunden zu machen, dann ist es doch im Prinzip so. Die Person kann, wenn sie möchte, das gerne danach auch alleine versuchen. Die meisten werden feststellen, es klingt einfach, es ist nicht einfach, aber die Details zu teilen, schafft doch einfach Vertrauen, weil jemand merkt, okay, da ist wirklich eine Menge Arbeit im Hintergrund erforderlich, und da sind auch eine Menge Punkte drin in dem Prozess, wo einfach Unterstützung erforderlich sein wird. Und dann erhöht das einfach die Bereitschaft, von den richtigen Kunden bei dir zu kaufen, und die falschen werden sowieso nie bei dir kaufen. Das heißt aber, du verlierst aus meiner Sicht nichts dadurch, wenn du dich einfach ein bisschen mehr öffnest und ein bisschen mehr Transparenz verschaffst. Und dann der dritte Impuls war, teste einfach viel, Das heißt, mach einfach immer wieder neue Testballons. Aber ich würde dir in dem Zusammenhang auch raten, aufzuschreiben, was du testest, sodass du dann vielleicht auch in 3 oder 6 Monaten rückwirkend nochmal deine Hypothesen verifizieren kannst. Wovon bin ich ausgegangen? Welche Ergebnisse habe ich erwartet? Und dann kannst du den Soll-Ist-Vergleich machen und dadurch auch lernen, in der Zukunft bessere Prognosen herzuleiten und besser zu planen, was A, Vorteile für Selbstbewusstsein hat, weil man dann irgendwann einfach merkt, man ist echt gut, weil man sich sehr stark auf das verlassen kann, was man sich mal vorgenommen hat. Auf der anderen Seite wird man eben auch einfach krisensicherer und kann einfach bestimmte Szenarien verhindern, weil man einfach weiß, wie man sich besser vorbereiten muss, weil man bestimmte Fehler einfach nicht mehr wiederholt. Und dann ist der letzte Punkt noch gewesen, wenn du eine Kursänderung machst, löst dich mal von dem Ego-Problem. Eine Kursänderung ist kein Eingeständnis von Scheitern oder Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Stärke, weil nur die Luschen halten an Strategien fest, die nicht funktionieren, um niemanden gegenüber signalisieren zu müssen, ich habe mich geirrt. Wer früher sich und anderen gegenüber eingestehen kann, ich habe mich geirrt, wird immer bessere Ergebnisse erzielen. Und nur im Zusammenhang mit Mitarbeitern ist es dann wichtig, denen kurz die Zusammenhänge zu erklären, weil wenn die immer nur so ein bisschen mit den Ergebnissen und den Kurswechseln konfrontiert werden und die Herleitung nicht wirklich verstehen, dann haben die irgendwie das Gefühl, hier hat keiner wirklich einen Plan, hier wird einfach jeden Tag eine neue Bauchgefühlentscheidung getroffen und das ist Führungsschwäche und führt häufig dazu, dass gerade die Leistungsträger sich irgendwann Gedanken um die Zukunft der Firma machen und bevor das dann abschließend geklärt ist, einfach von Bord gehen, weil die einfach keine Risiken eingehen wollen, weil die wissen, sie sind so gut, sie finden überall anders auch wieder Arbeit. So, in diesem Zusammenhang einfach mal so ein kleiner Rundumblick, was man so machen kann, um hier auch vertrieblich mehr Erfolg zu erzielen, welche Komplexität damit verbunden ist, was man alles für Bausteine bedienen könnte. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ein paar mehr, aber das ist auch immer ein bisschen vom Businessmodell abhängig. Da müsste man dann tiefer einsteigen. Wenn du das mal mit uns individuell besprechen möchtest, dann buch dir gerne mal ein Erstgespräch bei uns auf der Webseite. Wenn du dich dann danach getriggert fühlst, bei uns Kunde zu werden und wir auch der Meinung sind, dass das passt, hast du aus meiner Sicht nichts verloren. Wenn du im Gespräch feststellst, wir können dir nicht helfen oder du hast jetzt Klarheit gewonnen, kannst du das alles selber machen, dann hast du auch nichts verloren. Insofern lass uns gerne mal in den Dialog einsteigen. Wenn du möchtest, findest du einfach die Möglichkeit, dir einen Termin zu buchen auf unserer Webseite. An dieser Stelle erstmal danke für deine Zeit heute. Empfehle die Folge oder den Podcast allgemein gerne weiter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Dein Philipp.